Gleichnisse der Bibel. Es handelt von einem Vater und seinen zwei Söhnen. Ich werde es aber heute Morgen so lesen, wie das manches Mal gemacht wird. Ich werde zunächst nur von dem ersten Sohn lesen, wohl wissend, dass es sich sehr lohnt, weiter zu lesen, weil es Jesus ja eigentlich auch sehr stark um den zweiten Sohn geht und seine Reaktion. Aber heute Morgen als Hinführung zum Abendmahl, zu dem wir eingeladen sind, ich rede von dem ersten Sohn. Evangelium nach Lukas, Kapitel 15, die Verse 11 bis 24. Lukas 15, die Verse 11 bis 24. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte: Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und er verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Und da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts davon. Endlich ging er in sich und sagte: Mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können. Und ich? Ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. Und so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen. Und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Dienern zu: Schnell, holt die besten Kleider für ihn. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen, denn mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Drei Gedanken, drei Impulse zu diesem Gleichnis. Das erste habe ich überschrieben: Bei Gott bist du frei. Du kannst gehen, wohin du willst. Bei Gott bist du frei, du kannst gehen, wohin du willst. Was der Sohn hier macht, dass er zum Vater geht und sagt: Ich kriege doch sowieso ein Erbe, zahl mir das jetzt aus, ich will das nehmen, ich will weg damit. Das ist auch nach damaligem Verständnis mehr als unüblich. Es ist unverschämt. Dem Sohn stand nicht das Recht zu, dieses Geld zu bekommen, um es dann zu verprassen. Was er hier macht, ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht des Vaters und zerreißt ihm das Herz. Es ist ein Misstrauensvotum, dass er sagt: Ich habe den Eindruck, das wahre Leben, Vater, das findet draußen statt, aber nicht bei dir. Darum gib mir die Knete und lass mich gehen. Ich will leben, aber das hier ist doch kein Leben. Lass mich. Unverschämt. Und was macht der Vater? Er lässt sich darauf ein. Er tut genau das, obwohl er es nicht müsste. Er rechnet das aus, er zahlt das aus, gibt es dem Sohn und sagt, bitteschön, dann geh. Tu das, was du in deinem Herzen beschlossen hast und geh. Lass mich gehen, lass mich ziehen. So wie dieser Sohn machen es viele Leute, auch heute, mit Gott. Einer sagt, Gott, du musst das verstehen, ich bin noch viel zu jung fürs Kloster. Ich will was erleben. Ich will Spaß haben im Leben. Party. Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Ich will genießen, in Fülle erleben. Und ich befürchte, bei den Frommen ist es nicht so möglich. Also lass mich gehen. Vielleicht in 20 Jahren, dann sprechen wir uns nochmal wieder. Dann habe ich was erlebt, dann habe ich das Leben in vollen Zügen genossen. Und mal gucken. Vielleicht sprechen wir uns dann nochmal. Lass mich gehen. Eine andere sagt, Gott, es tut mir leid, aber ich möchte keine brave Betschwester werden. Ich hab jetzt keine Zeit, mich um dich zu kümmern. Ich will Karriere machen. Ich kann in diesem Unternehmen hier aufsteigen. Und ich werde es den Leuten zeigen. Aber als Frau musst du immer 130% geben, um weiterzukommen. Da reichen keine 100%. Ich habe keinen Kopf und keine Zeit für Bibelstunden, für Gottesdienste, für irgendwelche frommen Veranstaltungen. Ich will Karriere machen. Vielleicht in ein paar Jahren, wenn ich das erreicht habe, dann komme ich nochmal. Dann sprechen wir nochmal. Vielleicht. Und eine dritte Variante noch als Beispiel, es gibt ja viele mehr. Jemand anders sagt, Gott, ich habe den Eindruck, du kümmerst dich nicht um diese Welt. Menschen verhungern, Menschen werden unterdrückt, sie leiden. Und wenn du das nicht tust, Gott, dann müssen wir das machen. Und das werde ich jetzt tun. Ich gehe in die Welt, um zu helfen. Ich gehe in die Entwicklungshilfe, werde Entwicklungshelfer. Aber einer muss doch anpacken. Gott, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht. Und ich gehe. Was macht Gott, wenn Menschen sagen, sie kommen vielleicht später nochmal wieder? Er lässt sie alle gehen, egal wohin. Er lässt jeden ziehen. Hält niemanden zurück. Er sagt nicht, du bleibst hier. Oder was fällt dir ein? Manchmal in unserem Gleichnis hier gibt er sogar noch das Startkapital mit auf den Weg und er lässt gehen. Warum handelt Gott so? Warum lässt er sich so verletzen, lässt er auch so mit sich umgehen? Weil Gott Herzen erobern möchte und weil es im Glauben um die Liebe geht. Und um Leidenschaft. Und du kannst ein Herz nicht erobern, indem du es unter Druck setzt, indem du Zwang ausübst. Es geht, sagt Jesus, doch im Glauben zentral um die Liebe. Es geht um unser Herz, um eine leidenschaftliche Liebe. Und die kann man nicht erzwingen. Das geht nicht. Sicher, der Vater hätte hier sagen können, du bleibst zu Hause, mein Sohn. Gar nichts kriegst du von mir. Keinen Cent. Wohl damals waren es keine Cent. Nichts gebe ich dir. Vielleicht hätte der Vater sogar erreicht, dass der Sohn zu Hause bleibt. Aber damit hätte er doch nichts erreicht, denn in seinem Herzen war der Sohn schon lange ausgezogen. Da war der schon längst weg. Versteht ihr, der Sohn wäre körperlich noch anwesend gewesen, aber in seinem Herzen wäre er nicht mehr da gewesen. Je mehr Druck du ausübst und je mehr Zwang du ausübst, desto stärker wird der Groll und desto stärker wird die Ablehnung. Und darum sagt Gott, du kannst gehen, wohin du willst, du kannst tun, was du willst. Manchmal, wenn etwa ein Drogenabhängiger zum Glauben kommt, sich Jesus zuwendet, dann gibt es so eine Meinung, die sagt, okay, da hat jemand die eine Droge gegen die andere ausgetauscht. Und das ist ganz großer Blödsinn. Denn Sucht ist immer gekennzeichnet durch Gefangenschaft. Du bist gefangen. Du bist gebunden. Du willst raus und kannst es nicht. Du kannst es nicht. Du hast es tausendmal versucht, dir gesagt, morgen, übermorgen, aber du steckst fest, gebunden. Bei Gott bist du immer frei. Du kannst tun, was du willst. Gott sagt, wenn du dich austoben willst, dann geh. Ich halte dich nicht zurück. Wenn du meinst, du müsstest alles erstmal ausprobieren, bitteschön, probier aus. Ich halte dich nicht zurück. Geh. Denn dann bist du in deinem Herzen noch nicht da, bei mir. Und ich sage der Vater, ich liebe dich leidenschaftlich und ich möchte deine Liebe wecken, deine Leidenschaft wecken. Und darum lasse ich dich immer ziehen, lasse ich dich gehen. Und das Spannende ist ja, dass das dann auch für die sogenannte christliche Erziehung gilt. Ist ja überhaupt eine Frage, wie kann man Kinder zum Glauben erziehen? Man kann ihnen zweifelsohne christliche Werte vermitteln. Man kann ihnen sehr viel mit der Botschaft der Bibel vertraut machen. Und das Gute ist und der Segen ist, dass wir das hier auch machen. Dass die Kinder das Evangelium hören, Gott kennenlernen. Aber was kannst du im Rahmen der Familie noch tun? Ich denke, du kannst einzig versuchen, authentisch zu sein, echt zu sein, ehrlich zu sein und für deine Kinder zu beten. Und dann? Dann musst du sie ziehen lassen. Dann musst du sie gehen lassen. Und dann treffen sie ihre eigenen Entscheidungen. Und wenn das so in die Pubertät kommt und kein Bock in den Gottesdienst und so, dann wird das spannend. Wie kriegt man das hin? Aber es zeigt sich immer und immer wieder, je mehr Druck du machst, je mehr Zwang du ausübst, umso mehr geht das alles nach hinten los. Weil es sich nicht verträgt, weil es um die Liebe geht, um das Herz auch deiner Kinder geht. Und manchmal wollen sie ihre Erfahrungen machen und müssen ihre Erfahrungen machen. Und Gott gebe, dass sie wieder zurückkommen. Aber du musst ihnen Freiheit geben. Du musst ihnen Freiheit geben. So macht es der Vater auch mit uns. Du bist frei. Paulus sagt, alles ist mir möglich. Nicht alles ist gut. Nicht alles ist nützlich. Aber ich kann alles machen. Ich bin frei. Zur Freiheit hat Gott euch berufen, schreibt er den Galatern. Gott bindet uns nicht. Ich finde das erstaunlich. Das Zweite, überschrieben mit auch Entwicklungshelfer sind Sünder. Ich lese Vers 13. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und er zog weit weg in die Fremde und dort lebte er in Saus und Braus und er verjubelte alles. So hat das hier die gute Nachricht übersetzt. Also, der hat sich für die Variante Sex, Drugs and Rock'n'Roll entschieden. Sein Geld verspielt, verzockt, versoffen, verhurt, wie auch immer. Und darum denkt man oft, ja, darum ist er ein Sünder, weil er diesen Weg gewählt hat. Aber das ist es nicht. Denn die Sünde ist in der Bibel in erster Linie, in der Tiefe zunächst gar kein moralischer Begriff. Da geht es nicht um gut und schlecht, da geht es nicht um Moral. Sondern auch die Sünde ist ein Beziehungsbegriff und meint in ihrem Zentrum eine Auflehnung gegen Gott, eine Untreue, eine Auflehnung gegen Gott, meist begründet durch Misstrauen im Herzen. Und da bräuchten wir die Zeit, die wir jetzt nicht hier haben, nämlich im ersten Buch Mose Kapitel 3 in der Schöpfungsgeschichte, diese Geschichte durchzulesen, den sogenannten Sündenfall. Also die Geschichte mit der Schlange. Die Schlange, die ganz geschickt das Misstrauen sät. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von den ganzen Bäumen nichts essen? Nein, nein, sagt der Mensch, nur dieser eine Baum da. Von dem dürfen wir nicht essen. Und schon ist der Blick darauf fixiert. Und dann sagt sie, ja, ja, passt auf. Gott möchte euch doch nur klein halten. Er hat euch gern als kleine, unmündige Wesen, mit denen er spielen kann. Darum hat er euch das verboten. Gott weiß, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr sein wie er. Und das will er nicht. Und hier ist das Misstrauen gesät worden im Menschen. Und als Folge dieses Misstrauens folgt die Auflehnung gegen Gott, der Versuch, selber Gott zu sein. Und das ist zunächst mal überhaupt nichts Moralisches. Kein Ehebruch, kein Diebstahl oder irgendwie etwas. Es hat im Herzen begonnen. Bei Gott ist es nicht gut. Woanders ist es besser. Gott hält mich klein. Gott macht mich klein. Gott ist nicht gut, Gott ist grausam, Gott, ich verstehe ihn nicht. Das ist das, was die Bibel mit Sünde bezeichnet. Diese Sünde, diese Auflehnung gegen Gott, die hat dann Folgen, in der Tat. Die äußert sich. Sie äußert sich in Scham, in Schuld und in Schicksal. Scham heißt, dass der Mensch und dass wir anfangen, unsere dunklen Stellen schön zuzukleistern. Scham heißt, dass wir mit der Schauspielerei anfangen und so tun, als ob bei uns alles in Ordnung wäre. Die Scham heißt, dass wir uns einander was vorspielen. Und dass wir die Erkenntnis, da wo wir sie haben, über unseren Mangel versuchen zuzudecken mit irgendetwas. Schuld heißt, dass diese Auflehnung von Gott dann wirklich auch Folgen hat. Also da sind wir dann bei der Moral, bei Geiz, bei Neid, bei Diebstahl, der Lüge, dem Betrug bis hin zum Mord. Und Schicksal heißt, dass wenn diese Auflehnung ins Rollen gekommen ist, dass du diesen Zug nicht mehr anhalten kannst. Und wir können ihn nicht mehr anhalten. Wir haben heute überhaupt schon gar keine Entscheidungsgewalt mehr zu sagen, wir halten ihn an, wir steuern das. Das ist nicht mehr zu steuern. Dem Mensch ist das entglitten. Die Auflehnung gegen Gott hat zu einer Flut geführt, die das Land, die Welt überrollt, und wir halten diese Flut nicht mehr auf. Scham, Schuld und Schicksal. Aber angefangen hat alles mit dem Virus des Misstrauens. Angefangen hat alles im Herzen des Menschen. Und darum ist auch da die Frage, welches Bild habe ich in meinem Herzen von einem Leben mit Gott? Was bewegt sich da? Was ist da in mir? Ist das Leben mit Gott für mich wirklich die Verheißung einer Erfüllung? Oder habe ich eher den Eindruck, naja, das ist wohl mit ständigem Verzicht verbunden? Oder Christus nachzufolgen, mein Leben an Jesus zu hängen, ist das für mich etwas, wo ich sage, das ist die Bestimmung meines Lebens? Oder ist es vielleicht doch eher die Befürchtung, dass es eine ständige Spaßbremse werden wird? Wenn du für dich in einer Situation bist, wo du erlebst, dass du in Gedanken ständig außerhalb des Vaterhauses bist, dich ständig außerhalb des Glaubens bewegst, weil du eigentlich meinst, naja gut, man muss sich mal austoben, man muss mal alles andere kennenlernen. Wenn du zwar räumlich anwesend bist, im Gottesdienst, im Jugendkreis oder sonst wo, aber du bist in deinem Herzen nicht anwesend, dann bist du nicht da. Und vielleicht sagt Gott dir, dann geh doch. Wenn du in deinem Herzen noch nicht da bist, wenn du meinst, du müsstest was anderes probieren, ich halte dich nicht auf. Warum eierst du dann noch rum? Dann probier es doch aus. Dann geh doch. Es hält dich niemand auf. Aber Gott geht es immer um unser Herz. Sünde ist also ihrem Wesen nach nicht zunächst nicht Moral oder Unmoral, sondern es ist gesätes Misstrauen, es ist Auflehnung, so wie bei dem Sohn hier auch. Und ein drittes und letztes, die Wahrheit ist ein verdammt hartes Brot. Die Verse 17 bis 19. Endlich ging der Sohn in sich und er sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können. Und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. Die Bibel nennt das, was mit diesem Sohn hier passiert, Buße. Umkehr, Metanoia, das heißt, es findet eine völlige Veränderung des Denkens statt. Er kehrt in seinen Überzeugungen völlig um. Er sieht Dinge, die er vorher nicht sehen konnte. Er versteht es völlig neu. Und was mit diesem Sohn hier geschieht, dass er da hinkommt, ich habe gesündigt gegen dich, Vater, und gegen Gott, das ist ein Wunder. Das ist wirklich ein Wunder. Ich denke, dass 9 von 10 Leuten in seiner Situation kehren noch lange nicht um. Und das, obwohl der wirklich ganz unten angekommen ist. Für einen Juden kann es nichts Schlimmeres geben, als Schweine zu hüten. Unreine Tiere. Der ist wirklich in der Sackgasse gelandet. Der ist ganz unten angekommen. Aber 9 von 10 Leuten bringen es fertig, auch wenn sie ganz unten sind, immer noch nicht umzukehren. Das muss überhaupt nicht bedeuten, dass man da hinkommt. Manche sagen, fangen damit an, sich die Situation schön zu reden. Also zu sagen, naja, okay, es gibt immer noch Leute, denen geht es noch dreckiger als mir. Also es gibt immer noch Leute, die sind noch schlimmer dran. Und wer weiß, eines Tages komme ich hier wieder raus und es kann ja besser werden. Oder auch eine beliebte Variante von Menschen in dieser Situation, die Schuld zu verschieben, denn schuld sind immer die anderen. Also, meine Eltern sind schuld, dass ich hier im Dreck sitze, dass ich Drogen nehme, dass ich mit dem Gesetz in Konflikt gekommen bin, was weiß ich. Das sind alles meine Eltern. Das ist ihre Prägung gewesen. Oder der Staat ist schuld. Der Staat ist sowieso oft schuld. Die Arbeitsagentur ist schuld. Die weisen mir ständig Jobs zu, die mir nicht passen. Dass ich in einer Sackgasse bin, das sind immer die anderen. Aber umkehren? Wer denkt dann an Umkehren? Oder sich einfach irgendwie durchschlagen? Also, ich bin wirklich der Meinung, was hier passiert, dass dieser Mensch in sich geht, und dass er die Dinge neu sehen kann, das ist ein Wunder. Und das geschieht nicht sehr oft. Es geschieht wirklich selten. Warum geschieht das so selten? Nun, weil zur Umkehr die Wahrheit gehört. Und die Wahrheit ist ein hartes Brot. Die Wahrheit tut richtig weh. Das tut richtig weh. Und wenn du Gott wieder näher kommen willst, dann bitte um Erkenntnis der Wahrheit. dann bete um Erkenntnis der Wahrheit. Du denkst vielleicht, du kennst die Wahrheit über dich, du kennst die Wahrheit über deine Lage. Vergiss es. Du kennst einen Teil davon, einen winzigen Teil. Aber die Wahrheit geht tiefer und die Wahrheit ist mehr. Und die Wahrheit tut manchmal sehr, sehr weh. Aber auch das andere gilt. Du denkst, du kennst die Wahrheit über Gottes Liebe. Du bist so lange schon mit Gott unterwegs. Du hast das so oft gehört. Du denkst, du kennst die Wahrheit über Gottes abgrundtiefe Liebe. Aber du kennst erst einen Teil davon. Du kennst erst einen Teil davon. Diese Liebe, sagt Paulus, ist in ihrer Höhe und Tiefe und Breite so groß und so für uns unerfassbar, dass wir erleuchtete Augen des Herzens brauchen, um das zu erkennen. Wir kennen erst einen Teil der Wahrheit, sowohl über uns selbst als auch über Gott und seine Liebe. Und so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt. Da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, er fiel ihm um den Hals und er überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater, er rief seinen Dienern zu, schnell, holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe, holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und uns freuen, denn mein Sohn hier war tot und jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wieder gefunden und sie begannen zu feiern. Und zu dieser Wahrheit, oder das Zentralste eigentlich der Wahrheit Gottes, es sind eigentlich drei Worte mit sehr, sehr lebensverändernder Konsequenz. Gott liebt Sünder. Und das ist die Wahrheit. Gott liebt Sünder. Das ist die Wahrheit. Und darum ist er in Christus gekommen. Darum hat Jesus diesen Weg gewählt, Mensch zu werden, sich hinrichten zu lassen, zu sterben für uns am Kreuz und aufzuerstehen am dritten Tage. Gott liebt Sünder. Und darum lädt er uns ein, in seine Arme zu laufen, umzukehren, Vergebung in Anspruch zu nehmen. Gott liebt Sünder. Diese Liebe aufzunehmen, sich davon überraschen zu lassen, begeistern zu lassen, berühren zu lassen und zu antworten. Es geht immer um unser Herz. So lädt Jesus uns zum Abendmahl ein. Und jeder, der das im Glauben, im Vertrauen annehmen möchte, ist eingeladen, das in Anspruch zu nehmen. Amen.